Aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung, auch Lea genannt, wollen viele Asylsuchende einfach nur raus. Das haben uns am Montag zwei Aktive von Lea Watch im Interview gesagt. Lea Watch hat seit einem, Lea Watch recherchiert seit einem Jahr, was denn hinter den Landeserstaufnahmeeinrichtungen, hinter diesem Namen, was denn da so steht, was dort vor sich geht. Matti war gestern bei der Veranstaltung Grundrechte bitte am Eingang abgeben und wird uns davon etwas erzählen.
Ja, die Veranstaltung gestern war aufgeteilt in zwei Teile. Und zwar war zuerst Salif, der aus Togo geflüchtet ist und seit 5 Monaten jetzt in Deutschland lebt. Er hat zuerst am Podium gesessen und wurde von der Redaktion von Our Voice, die auch hier im Radio Dreieckland läuft, interviewt. Das ging ungefähr eine halbe Stunde und er hatte echt interessante Sachen zu sagen. Unter anderem wurde er gefragt und hat darüber berichtet, wie er sich im Lager denn fühlt. Und dazu hört ihr jetzt mal ein kleines Snippet, was er dazu gesagt hat in der Übersetzung.
Hat man das Gefühl, dass man im Gefängnis ist. Zum Beispiel, man kann sich nicht frei bewegen. Jedes Mal, wenn man rausgeht, zum Beispiel zum Sprachkurs, muss man sich, also wenn man zurückkommt, muss man sich, wenn man kontrolliert, also die Taschen werden kontrolliert und durchgesucht, man wird durchsucht. Und auch, man muss immer im Camp sein und man darf nur, wenn man rausgeht, so 3 Tage höchstens draußen bleiben. Das heißt, dass man nicht zum Besuch zu Freunden gehen könnte und so länger als 3 Tage bleiben kann.
Genau. Und außerdem hat er noch über andere Sachen berichtet, unter anderem einerseits, was er für Einschränkungen im Camp hatte, und da gab es so Sachen, dass er halt nicht arbeiten darf, er hat keine Arbeitserlaubnis bekommen, aber er durfte unter anderem aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen im Camp selbst arbeiten, bloß nicht außerhalb, und dazu auch nochmal seine Aussage jetzt hier.
Ich habe schon 2 Monate lang im Camp gearbeitet und letztens habe ich gekündigt oder aufgehört, weil für mich war es sehr unfair, weil man arbeitet und hat so ungefähr 64 Euro pro Monat. Und für mich ist das sehr unfair, weil ich weiß, dass daneben sind einige Leute, die arbeiten haben und verdienen ganz viel mehr Geld.
Ja, außerdem hat er darüber berichtet, dass er nicht das Gefühl hat, dass seine Grundrechte respektiert werden, aus welchem Grund er ja auch aus Togo geflohen ist, sondern er hat das Gefühl, dass er auch hier in Deutschland diskriminiert wird, und fragt sich öfter, ob er aufgrund seiner Hautfarbe zum Beispiel von der Polizei aufgegriffen wird oder ob da in der Unterkunft auch aufgrund seiner Hautfarbe oder aufgrund seines Flüchtlingsstatus bestimmte Einschränkungen passieren. Und als zweiter Teil des Vortrags hat dann jemand von der Initiative Lea Watch, ich glaube, sein Name war Ben, aber ich will euch jetzt nichts Falsches erzählen, er hat dann über die gesetzlichen Bestimmungen berichtet und das gesamte Rahmenwerk und praktisch aus der objektiveren Perspektive, nicht aus der persönlichen. Und hat unter anderem über, wie gesagt, er ist von der Struktur aus ausgegangen, hat im gesetzlichen Rahmen bei ganz Deutschland angefangen, ist dann auf Baden-Württemberg eingegangen und dann Freiburg und auch die Geschichte der Lea hier in Freiburg. Und unter anderem ging es halt zuerst um die Bundesgesetze. Da wurde darüber erzählt, dass die Aufenthaltsdauer bzw. die Wohnpflicht auf 6 Wochen bis 6 Monate ausgelegt ist. Aber da gibt es auch Ausnahmen für sichere Herkunftsländer, für Leute aus sicheren Herkunftsländern. Genauso hat er über das Sachleistungsprinzip berichtet, dass Menschen in Unterkünften normalerweise erst Sachleistungen zur Verfügung gestellt kriegen sollten, laut Gesetzgeber, und keine finanziellen Leistungen. Aber das ist in Freiburg wohl auch nicht mehr so wirklich der Fall. Eine interessante Sache war noch zur Residenzpflicht, und da hat Ben darüber erzählt, wie das denn hier in Freiburg gehandhabt wird.
Dann gibt es noch die sogenannte Residenzpflicht. Das ist so wie folgt geregelt, dass Menschen, solange sie eigentlich in der Erstaufnahme oder solange die Wohnpflicht besteht, einen bestimmten Bereich nur auf Antrag verlassen dürfen. In Freiburg ist es eben die Stadt Freiburg, der Bereich der Ausländerbehörde Freiburg, den dürfen sie nur auf Antrag verlassen. Also es ist zum Beispiel so, dass wenn Menschen ohne Antrag in Emding aufgegriffen werden, dass das dann eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Auch da gibt es Sonderfälle. Bei Menschen aus sicheren Herkunftsländern ist es so, dass wenn sie zweimal gegen diese Residenzpflicht verstoßen, ihr Asylantrag als endgültig zurückgenommen gilt und sie ausreisepflichtig sind.
Außerdem hat er noch über die Arbeitsgelegenheiten berichtet, von denen Salif vorher auch schon aus persönlicher Erfahrung berichtet hatte, wie das genau gehandhabt wird.
Im Gesetz steht Folgendes: Arbeitsgelegenheiten sollen insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Und dazu muss man wissen, dass diese Arbeitsgelegenheiten, die häufig in der Wäscherei oder bei der Verteilung von Essen dann gemacht werden, mit 80 Cent pro Stunde bezahlt werden. Also so kommt dann Salif auf seine 64 Euro im Monat, wenn er nämlich 50% arbeitet, 20 Stunden pro Woche, bekommt er am Ende des Monats dafür 64 Euro. Das Gesetz sieht des Weiteren vor, dass erwachsene Arbeitsfähige dazu verpflichtet werden können, diese Arbeitsgelegenheiten zu absolvieren. Bei einer grundlosen Verweigerung werden dann das vorgesehen, dass Leistungen gekürzt werden.
Ja, und abgesehen davon gibt es noch ganz viele andere Unzulänglichkeiten, und da wurde dann auch mit dem Grundgesetz und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte argumentiert. Unter anderem wurden exemplarisch ein paar Fälle vorgestellt, beziehungsweise ein paar Artikel, wie zum Beispiel der Artikel 2 des Grundgesetzes, die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die in diesen Lagern eigentlich nicht wirklich möglich ist, weil auch kein Kontakt zur Außenwelt oder weil der sehr begrenzt ist, dieser Kontakt zur Außenwelt. Die Bewohner dürfen zum Beispiel keinen Besuch aufnehmen. Genauso werden zum Beispiel die Nachtruhe wird verletzt, indem bei Abschiebungen alle Menschen in den Lagern aufgeweckt werden, ohne dass dafür irgendein triftiger Grund besteht. Und damit ist auch die Unverletzlichkeit der Wohnung mit einbegriffen.
Artikel 13 Grundgesetz sagt, die Wohnung ist unverletzlich. Wir haben nachgefragt und der Grund auch da ist Sicherheit. Also man will den Brandschutz unter Kontrolle haben, gucken, ob die Brandmelder funktionieren, aber auch eine Sensibilisierung hinsichtlich Ordnung, Sauberkeit und Einhaltung der Hausordnung.
Genau, und zwar ging es in diesem Statement darum, dass die Wohnung oder die Räume der Geflüchteten in den Unterkünften täglich vom Betreiber kontrolliert werden müssen. Und dabei ist sowohl jemand vom Betreiber als auch vom Sicherheitsdienst dabei und Leute von der Polizei, die dabei nicht die eigentlichen Räumlichkeiten betreten dürfen, aber sie sind ab und zu mit dabei und stehen dann vor der Tür. Und hier kommt noch die Begründung dazu.
Wir haben auch das Regierungspräsidium befragt dazu, was die Polizei in dieser Einrichtung für einen Auftrag hat. Daraufhin hat sie folgendermaßen geantwortet: Die Polizei begleitet in unregelmäßigen Abständen die Zimmerkontrollen, betritt aber grundsätzlich die Zimmer nicht. Durch die Begleitung können sich die Polizisten bei den Bewohnerinnen und Bewohnern bekannt machen und mit diesen ins Gespräch kommen. Dadurch werden die Berührungsängste abgebaut. Also, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, musste ich mich emotional stark kontrollieren, weil man kann, wenn es nicht so ernst wäre, könnte man drüber lachen, aber es ist tatsächlich halt so, dass bei diesen Zimmerkontrollen, wie Salif eben schon beschrieben hat, zu Übergriffen schon kam. Und es ist dann sehr zynisch, eben von Berührungsängsten und dem Abbau davon zu sprechen.
Und dann gab es auch gleich noch einen wunderschönen Vergleich dazu.
Wenn man das zum Beispiel mit mir vergleichen würde, dann wäre es halt so, dass wenn bei mir die Polizei klingelt und sagt, hallo, ich bin Polizeibeamter Huber, ich möchte gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und Ihre Berührungsängste abbauen. Es ist absurd.
Ja, außerdem geht es noch um zahlreiche andere Gesetze und Paragraphen, die in diesen Lagern nicht wirklich eingehalten werden, zum Beispiel durch diese Störung der Nachtruhe, das Recht auf Gesundheit. Genauso geht es auch um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dadurch, dass die Bewohner einen Hausausweis dabei bei sich tragen und bei jedem Eintritt und Austritt aus dem Lager diesen Hausausweis vorzeigen müssen. Der wird gescannt und dadurch wird dann praktisch aufgezeichnet, wann sie das Lager betreten, wann sie es verlassen. Die Taschen werden durchsucht und was sie bei sich haben, ebenfalls beim Rein- und Rausgehen. Und hier wurde auch nochmal die Begründung dafür von der vom Regierungspräsidium, glaube ich, dargestellt.
Das ist eine Antwort auf eine Nachfrage der Humanistischen Union eben zu diesen Anwesenheitsprofilen. Ich würde sie auch noch mal kurz vorlesen. Durch das Hausausweissystem ist es möglich, Flüchtlinge, die die Einrichtung an dem Tag verlassen, an dem sie einen Termin haben, an diesen zu erinnern und gegebenenfalls über die Folgen eines verpassten Termins aufzuklären. Also der Staat ist da sehr fürsorglich und erinnert die Menschen. Ihre Arzttermine.
Und zu guter Letzt wurde dann ging es dann noch um die Geschichte der Lea und einen Ausblick auf, wie es möglicherweise weitergeht. Aber was dann letztendlich rauskam, das Fazit wurde dann mit einem Merkel-Zitat zusammengefasst.
Zur Zusammenfassung würde ich die Bundeskanzlerin zitieren, die das sehr auf den Punkt bringt. Wir arbeiten daran, dass Rückführungen möglichst aus den Erstaufnahmeeinrichtungen erfolgen können. Denn wir wissen, wenn Menschen erst einmal durch ehrenamtliche Helfer in Kommunen integriert werden, dann ist die Rückführung sehr viel schwerer und schwieriger.
Ja, und das war dann auch nochmal praktisch der Ausblick, weswegen die Trennung der Flüchtlingslager vom Rest des Stadtteils für die Verwaltung so wichtig ist, nämlich dadurch, dass die Leute nicht in die Gesellschaft integriert werden, macht es das auch viel einfacher, sie dann letztendlich abzuschieben. Danach kam noch eine Diskussionsrunde eine Fragerunde und eine weitere Diskussionsveranstaltung von der Lea Watch ist für Dienstag, den 12.02. um 19 Uhr geplant im Hörsaal 1224 in der Uni.